Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute spreche ich mit Katrin Brigula. Seit 3 Jahrzehnten begleitet sie namhafte DAX-Konzerne und ambitionierte Startups mit einem Fokus auf konzeptionelles Design, Finanzkommunikation und Corporate Publishing. Bis Ende 2023 führte sie ein selbstbestimmtes, gesundes und erfolgreiches Leben, geprägt von Energie, Schaffenskraft und Lebensfreude. Dann kam der zweite Corona-Infekt. Seit Mitte 2024 lebt sie mit MECFS, einer chronischen, unsichtbaren und oft unverstandenen Krankheit, die ihr Leben radikal verändert hat. Heute in diesem Podcast erzählt sie ihre Geschichte von Verlust und Anpassung, von Grenzen und von neuer Stärke und davon, was es wirklich heißt, das Leben neu zu lernen. Wow, was für ein Intro. Liebe Katrin, schön, dass du da bist und uns heute hier deine Zeit schenkst.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Du hast 2 Bücher geschrieben und genau so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ich hatte einen Beitrag von dir gelesen und war tief berührt und wusste, hey, diese Frau muss hier in den Podcast. Deine 2 Bücher waren nicht, weil du einfach Bücher schreiben wolltest, sondern ich habe so wahrgenommen, es war irgendwie deine Mission. Denn einmal, um den Menschen mehr Input über diese noch eher unbekannte Krankheit zu geben und gleichzeitig eben auch deine Geschichte zu teilen. Vielleicht magst du uns da kurz erzählen, was ist MECFS überhaupt? Weil ich vermute mal, kaum jemand kennt das. Und was bedeutet das überhaupt für die Menschen und natürlich auch für dich?
Ja, danke, dass ich über MECFS reden darf. Wie du angesprochen hattest, es ist eine Krankheit, die gibt es sehr oft. Also es sind 650.000 Menschen allein in Deutschland betroffen, darunter auch ungefähr 100.000 Kinder. Und dennoch kennt die Krankheit kaum jemand. Es ist eine postinfektiöse oder meist postinfektiöse neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Klingt jetzt wild, ist es auch. Es ist bei dieser Erkrankung das Immunsystem betroffen, das Nervensystem und der Stoffwechsel. Das heißt, auch die Mitochondrien, die Kraftwerke, die in uns eigentlich wohnen, die sind schwer geschädigt und die Energie ist einfach nicht mehr bereitzustellen vom Körper. Es gibt unterschiedliche Schweregrade von mild bis mittel bis schwerst betroffen. Und unter den Personen, die im schlimmsten Falle zu Hause liegen, die schwerst Betroffenen, die sind mit einer ganz, ganz schweren Erschöpfung zu Hause. Die haben eine sehr hohe Reizempfindlichkeit. Das heißt, die liegen in abgeschirmten, dunklen Zimmern mit Kopfhörern eigentlich zu Hause und sind auf 24/7 Hilfe angewiesen. Die können nicht mehr duschen gehen. Die können nicht einfach aufstehen, zum Kühlschrank gehen, sich was zu essen holen. Also sie sind wirklich komplett pflegebedürftig und haben große Schmerzen, Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tückische Krankheit, die wirklich sehr, sehr schlimm ist und leider viel zu wenig bekannt. Ja.
Bei dir sieht es jetzt ja ein bisschen anders aus. Wie zeigt sich diese Krankheit bei dir?
Also die Symptome sind eigentlich bei allen Menschen, die davon betroffen sind, die gleichen. Das geht in eine sehr schwere Fatigue rein. Also man hat eine sehr starke Erschöpfung. Man hat diese schweren Schmerzen am Körper. Also Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Das Hauptsymptom eigentlich von dieser Krankheit ist PEM. Das ist die Post-Exertional Malaise. Man nennt es auch Crash. Das heißt, es ist ein Zusammenbruch, der nach einer Anstrengung eigentlich kommt. Diese Anstrengung kann sowohl emotional sein, die kann körperlich sein, die kann kognitiv sein. Und wenn man sich zu stark anstrengt, das können, wie gesagt, ganz einfache Sachen sein, wie Zähne putzen. Das kann ein Gespräch sein, was man geführt hat. Das kann eine Treppenstufe sein, die man gegangen ist, die zu viel ist. Danach kommt der Crash, das heißt, die Symptome, die man hat, verstärken sich immens. Und das Ganze passiert oft erst Stunden oder auch Tage später nach dieser Belastung, hält aber leider dann für Tage und auch oder Wochen und Monate zum Teil an, dass man in dieser wirklichen Abwärtsspirale sich nach unten bewegt nach Belastung, dass es einem dann noch schlechter geht. Und da rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig.
Okay. Wenn du heute so zurückbrichst, kriegst du mit, wo du dich dann überlastet hast? Oder ist das, weil du hast ja gerade gesagt, es kommt teilweise erst Tage später,
Ja.
dass du dann einfach nur denkst, so, huch, was war denn jetzt wieder los, so nach dem Motto?
Es ist ein Prozess, den man in dieser Krankheit lernen muss, leidlich lernen muss, weil am Anfang hat man natürlich keine Ahnung, was mit einem passiert. Und man meint nach einer Grippe oder wie es bei mir war nach Corona, man kommt schon wieder auf die Füße, man muss sich nur ein bisschen bewegen und langsam wieder mit Sport beginnen oder mit Bewegung beginnen, mit Tätigkeiten beginnen. Genau das macht das Ganze dann eben schlimmer. Und bis man das versteht, vergehen zum Teil Monate oder auch bei manchen Patienten Jahre, bis sie in die Diagnostik reinkommen mit ME/CFS, um zu wissen, dass diese Belastung eben kontraproduktiv ist und dass man mit dem sogenannten Pacing eigentlich nur schafft, seinen Körper zu stabilisieren. Das heißt, man muss unter seiner regulären Belastungsgrenze, die ist bei jedem unterschiedlich, die ist tagesaktuell auch unterschiedlich, dafür muss man Gespür entwickeln, wo man dort steht. Und muss schauen, dass man wirklich jeden Tag unter dieser Belastungsgrenze bleibt, damit man eben nicht crasht. Und das ist ein Prozess, den muss man lernen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und ich lerne auch heute jeden Tag dazu.
Das glaube
Aber
ich
man muss
dir.
sehr stark in sich reinhören, ja.
Ja, und da wollen wir natürlich später auch noch drauf eingehen. Ich habe dich ja auch bewusst hier reingeholt, weil ich das Gefühl habe, einfach auch so aus meiner Erfahrung heraus, dass viele Frauen natürlich nicht an dem Punkt stehen, wo du gerade stehst, aber oftmals so dermaßen über ihre Leistungsgrenze hinausgehen, auch über die körperliche Leistungsgrenze, die psychische Leistungsgrenze, mentale Leistungsgrenze hinausgehen und damit wirklich auch Raubbau im eigenen Körper betreiben. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass du, liebe Zuhörerin, durch diese Podcast-Folge die erlaubst einfach noch mal viel, viel achtsamer mit dir und auch deinem
Absolut.
Körper zu sein. Von
Ja.
daher meine Bitte, Katrin, hol uns doch mal in deine Biografie rein. Du warst jetzt selber über Jahrzehnte sehr erfolgreich unterwegs, hast dich über Leistung definiert, damit auch dein Geld verdient und von jetzt auf gleich ist alles weg. Hol uns doch mal ein bisschen tiefer rein, damit wir ein Verständnis dafür bekommen.
Okay, also wo stand ich, wo komme ich her? Ich bin in einem leistungsorientierten Familienumfeld groß geworden. Ich habe mich relativ früh selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma. Ich habe ganz viele Dinge parallel getan. Ich war absolut energiegeladen schon immer. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war natürlich unter Druck gestanden, was den Beruf anging, was mein eigenen Druck anging, den ich für mich selber mir aufgebaut habe, dass ich Leistung bringen wollte. Wenn das dann von heute auf morgen wegfällt, zerbricht erstmal die komplette Welt. Der Selbstwert geht verloren, weil man hat nichts mehr, über was man sich definieren kann, außer jetzt mal platt gesagt über das Atmen, was man noch kann. Und vielleicht gerade mal, dass man es bis in die Küche schafft zum Essen. Aber wenn der Rest wegfällt, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dieses sich von der Leistung, die man bisher getan hat, zu distanzieren hin zu dem, was es wirklich heißt, zu existieren und zu leben und was macht eigentlich Leben aus. Das war der Prozess, den ich die letzten 2,5 Jahre mit mir gegangen bin, der für mich aber auch sehr, sehr wertvoll war. Also es waren natürlich viele Verluste mit dabei, aber auch viele, viele Gewinne für mich, um einfach noch hinzuschauen, was macht das Leben wirklich lebenswert und um was geht's auch wirklich im Leben. Also ist es die Leistung, ist es das größer, höher, weiter oder ist es vielleicht das leise, echte und oftmals die Kleinigkeiten, die viel wichtiger sind.
Wenn du heute zurückguckst, wie würdest du diese Fragen beantworten?
Für mich ist das Leben, ich sage mal, es ist wie eine Essenz, die ich jetzt eingekocht habe. Davor hatte ich in hohem Maße Energie. Ich habe viele, viele Dinge tun können, die aber auch bedeutungslos, würde ich nennen, bedeutungslos. Sie waren nicht wirklich wichtig. Sie waren überflüssig. Sie waren zum Teil auch energiezehrend. Und heute passe ich viel, viel mehr auf das auf, was ich tue, ob es mir gut tut. Auch ob es natürlich anderen Menschen gut tut, aber in erster Linie ist der Blick auf mich gerichtet, tut es mir gut. Und da ist es dann so, dass diese Essenz von all dem, was heute noch übrig bleibt, die ist gepackt mit hochkalorischem Lebensinhalt und mit der Essenz, die man bei einer guten Soße eigentlich hat, wenn man sie einkocht, der Geschmack, der dann übrig bleibt, das ist wirklich das pure Leben.
Okay, also die Essenz quasi aus all
Ja.
dem. Ich finde das immer wieder spannend, da haben wir ja auch drüber gesprochen im Vorfeld, gerade in unserer westlich orientierten Welt, dass wir immer erst so richtig auf die Schnauze fallen müssen oder voll vor die Wand laufen, bevor wir überhaupt aufwachen und mal darüber nachdenken, was das Leben wirklich bedeutet. Ich nehme eine Frage vorweg, die eigentlich die vorletzte ist, weil sie aber jetzt gerade so schön passt. Auf das, was wir gerade besprochen haben, was ist deine Botschaft an die Zuhörerin da draußen?
Also meine Botschaft ist vor allem, lebt das Leben heute, verschiebt nichts auf morgen, weil es kann morgen wirklich von jetzt auf gleich vorbei sein mit dem, was man sich an Wünschen und an Träumen vorgenommen hat, dass man wirklich das Leben heute hier und jetzt ganz bewusst genießt, dass man versucht, jeden Tag, ich lebe mit einer Energieliste, da kann ich vielleicht kurz ausholen. Ich habe heute nur noch eine beschränkte Anzahl an Energiepunkten, wie ich es definiere. Und ich habe nur noch 1000 Energiepunkte pro Tag, ähnlich wie bei Weight Watchers, wo man Kalorien zählt, zähle ich meine Punkte, die ich am Tag habe, mit denen ich leben kann, bevor es crasht. Und diese Energiepunkte teile ich mir jeden Tag sehr bewusst ein und überlege mir ganz gezielt, was kann ich heute machen, wie viele Punkte kann ich für was ausgeben. Und wenn man diese Punkte nicht mehr im Überfluss hat, sondern wenn man sich reduziert, dann ist es so, dass man wirklich fokussiert, dass man priorisiert und dass man versucht, aus jedem Tag wirklich das Beste rauszuholen. Das ist eine Message, die für mich sehr wichtig ist. Und dass man nicht einfach den Tag vergehen lässt, sondern ganz bewusst die Kleinigkeiten, die das Leben einem bietet, auch feiert. Ob das ein gutes Essen ist, ob das eine schöne Badewanne ist, ob das ein Gespräch ist, auch wenn es nicht 3 Stunden dauert, sondern nur 5 Minuten, weil es nur noch 5 Minuten geht heute. Dann sind das absolute Highlights, die es zu feiern gilt. Und ich glaube, dass man viel, viel bewusster in dem Heute, Hier und Jetzt lebt und nicht immer auf alles auf morgen schiebt und sagt, das wird dann schon und in 2 Wochen mache ich das oder in einem Jahr mache ich das, sondern dass es um das Heute, Hier und Jetzt geht und da wirklich mit einer großen Fokussierung und Priorisierung auf das, was wirklich wichtig ist.
Ja, es ist so faszinierend. Danke dafür, Katrin. Denn ich habe auch erst hier in Spanien lernen können, was Leichtigkeit wirklich bedeutet, dass auch Business mit Leichtigkeit möglich ist. Dass es nicht heißt, dass gewisse Dinge nicht mehr passieren, auch bei mir. Ich meine, es hat einen Grund, dass ich meinen Burnout hatte in 2024, 2025. Auch da gebe ich zu, war ich nicht achtsam genug mit all den Baustellen, die ich jongliert hatte in dem Moment. Und trotzdem merke ich einfach hier, es ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Würdest du für dich sagen, dass du durch die Situation ein, ja, völlig neues Lebensgefühl bekommen hast?
Ich bin ein ganz neuer Mensch geworden. Also das, was ich vorher war, war eine Hülle und jetzt bin ich echt. Davor war ganz viel im Außen und heute bin ich ganz viel im Innen. Also das Äußere ist alles weggestrichen und weggeschüttelt und das, was wirklich übrig geblieben bin ich. Das hat eine 180-Grad-Wendung genommen. Das ist wirklich ein komplett neues Leben. Mit ganz viel Herz, mit ganz viel Mut, mit ganz viel Stärke, die ich aus der Schwäche eigentlich jetzt neu entdeckt habe. Da hat sich ganz viel in eine komplett neue Richtung entwickelt, ja.
Mal angenommen, du könntest das Rad nicht nur bis zu dem Moment zurückdrehen, sondern ungefähr 3 Jahre vorweg und du wüsstest, in 3 Jahren würde so etwas passieren.
Ja.
Was würdest du heute mit deinem Leben ganz konkret verändern, damit es vielleicht im Idealfall gar nicht zu dem Moment in 3 Jahren kommt?
Also sicherlich ist der Vollgasmodus, in dem ich gefahren bin, mit ein Grund, warum es geknallt hat. Man weiß heute, dass bei MECFS ganz viele Menschen auch betroffen sind, die Hochenergiemenschen waren, also die wirklich auf der absoluten Überholspur unterwegs waren, die immer Vollgas gefahren sind. Ähnlich wie beim Burnout weiß man, dass heute ein hoher Stresslevel, den man im Körper hat, mitverantwortlich sein kann, ist nicht der ausschließliche Auslöser logischerweise, aber es ist mit ein Verstärker, der das Ganze boosten kann. Und wenn ich zurückdrehen könnte, dann würde ich sagen, viel, viel früher vom Gas runtergehen, viel mehr Pausen machen, viel mehr meditieren, viel mehr durchatmen und viel mehr auf sich selber hören. Und nicht nur rennen. Also dieser Vollgasmodus, der bringt, glaube ich, keinen im Leben wirklich weiter. Ganz im Gegenteil, ich glaube, je langsamer man geht, desto schneller kommt man am Ende voran.
Okay, was wären noch so ein, zwei Dinge, die du anders machen würdest?
Ich würde meinen Beruf umändern. Also wenn ich heute noch mal entscheiden könnte, würde ich noch mal zurückdrehen und sagen, das, was wirklich in einem schlummert, und das merkt man, glaube ich, erst, wenn man aus der Alltagsschusslinie rausgenommen wird, dass man vielleicht noch Wünsche, Bedürfnisse, auch Talente in sich schlummern hat, die man vielleicht immer auf Seite gelegt hat, nach dem Motto, eben, das kann ich vielleicht morgen noch machen oder irgendwann mal werde ich das machen, dass man schaut, dass man da viel früher ins Handeln kommt und sagt, ich nehme dieses Talent, was ich vielleicht habe, und versuche es nicht erst morgen zu leben, sondern ich versuche es heute schon als Hobby oder sogar als Beruf, wenn es irgendwie geht, auszubauen, aufzubauen und sich um solche Dinge viel mehr zu kümmern und die zu priorisieren und andere Dinge lieber dafür hinten runterfallen lassen, die nicht wirklich wichtig sind. Ja.
Okay, jetzt nehmen wir mal die Situation einer unserer Zuhörerinnen, die ähnlich wie du unterwegs war, die sehr erfolgreich in ihrem Beruf unterwegs ist, vielleicht sogar noch alleinerziehende Mutter, sprich
Ja.
sich neben dem erfolgreichen Beruf auch noch um Kinder, Haushalt und Familie kümmern muss, nicht mal die Zeit hat, eine Nanny oder ähnliches zu organisieren, die jetzt hier zuhört und merkt, ach du Scheiße, was würdest du ihr sagen, was sie in dieser Hustle-Situation am ehesten tun kann, damit nicht gleich das Leben komplett auseinanderfällt, wenn sie jetzt sagt, von wegen, ich mache es genauso, wie es die Katrin mir gerade erzählt hat.
Also ich habe das Ganze nur geschafft mit einer Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich war natürlich hilfsbedürftig, ich war sehr, sehr krank. Ich bin jetzt auf einem leichten Besserungsweg wieder. Aber alleine kann man das schwer schaffen, wenn man versucht, sein Leben wirklich komplett umzukrempeln. Das Wichtigste ist, dass man eine Familie hat, die hinter einem steht, die einem versucht, den Rücken frei zu halten, Unterstützung anzubieten, was zum Beispiel eben die Kinder angeht. Ich habe ja auch Kinder, Pubertiere zu Hause gehabt in der Zeit. Da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich einen ganz tollen Vater für die Kinder hatte, der mir die Kinder dann abgenommen hat und mich unterstützt hat, und dass auch ganz viele Freunde an meiner Seite waren, die mir geholfen haben. Ob das jetzt das Essen war, was ich mir nicht mehr selber besorgen konnte oder kochen konnte, bis hin zum Haushalt. Da war ich auf die Unterstützung von Freunden angewiesen, und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich war immer der Meinung, ich brauche keine Hilfe von außen, ich schaffe das alles ganz alleine, weil man ist in diesem Modus drin, gerade als alleinerziehende Mama oder auch wenn man selbstständig ist, man ist gewohnt, das alles alleine zu schaffen. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, alleine kann ich gar nichts mehr und ich bin auf diese Hilfe angewiesen, und es hat wahnsinnig gut getan, auch Hilfe annehmen zu können und auch zu dürfen. Das war für mich ein sehr ehrfürchtiger Moment am Anfang und ich habe es auch sehr ungern getan, aber heute bin ich sehr froh, dass es diese Menschen an meiner Seite gibt, die mich durch die letzten Jahre jetzt mitgetragen haben. Und die Freundschaften und die Verbindungen sind dadurch noch viel, viel intensiver und tiefer geworden. Das ist ein Moment, den ich auf jeden Fall den Menschen mitgeben möchte. Und was ich auch mitgeben kann, ist nicht aufgeben. Also auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt und wenn man sich denkt, bei mir war es jetzt dieses Thema Buchschreiben, das ist aus der Not raus eigentlich geboren, aus einer Versicherungsstreitigkeit, die ich hatte. Oder auch aus dem Klinikaufenthalt in der Depression, in der ich steckte, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt für mich selber ein paar Sachen mal schriftlich aufarbeiten. Daraus sind diese Bücher entstanden und ich hatte am Anfang gedacht, das ist viel zu schlecht und sowas kannst du nicht veröffentlichen. Und Freunde habe ich dann zum Lesen gegeben und die haben dann gemeint, nee, das ist toll, das muss raus, das muss in die Welt, du kannst damit sicherlich auch Menschen helfen. Und ich glaube, dass man viel mehr an sich selbst glauben darf und sollte, auch wenn es nicht perfekt ist. Ich war ja immer so dieser 100% perfekt Mensch und heute bin ich Liebhaber von unperfekten Momenten und Unperfektionismus und finde das ganz großartig, dass diese 20% statt 100% tatsächlich auch ausreichen. Es müssen nicht immer 100 oder 150% sein.
Absolut. Und ich meine, jeder kennt das Pareto-Prinzip. Warum sollte man das Pareto-Prinzip nicht auch mal, wie du es gerade so schön gesagt hast, auf
Richtig.
das Thema Perfektionismus anwenden?
Ja.
Schöne Idee.
Ja.
Wenn ich jetzt Du hast das gerade so schön gesagt und ich kenne auch viele, denen das auch so schwer fällt, gerade wenn sie gelernt haben, sich selber durchzuboxen, alles alleine hinzubekommen. Und jetzt stelle ich irgendwann fest, und es muss ja nicht gerade durch das MECFS sein, sondern kann ja auch was völlig anderes sein, ich schaff's einfach nicht mehr. Also ich hatte beispielsweise, ich war letzte Woche Freitag auf der Art Cologne in Palma, auf der Messe und 100.000 Bilder, Eindrücke und alles. Ich war irgendwann einfach fertig. Mein System konnte nicht noch mehr Bilder, nicht noch mehr Sinneseindrücke aufnehmen, wo ich einfach raus musste, an den Strand musste und erstmal durchatmen. Da habe ich mir im Nachhinein auch gesagt, Alter, wie alt bist du eigentlich? Du bist doch erst 58, kriegst das schon nicht mehr hin. Aber ich finde das ganz spannend,
Ja.
mir das dann einzugestehen und zu sagen, ja, jetzt ist das einfach mal so.
Ja.
Muss ja gar nicht am Alter hängen, kann ja auch einfach die Situation sein.
Absolut,
Aber ich
ja.
merke tatsächlich durch, ich meine, unsere Welt hat sich radikal verändert. Sie ist viel komplexer, viel schneller, viel mehr Dinge, die auf einen einprasseln. Da müssen natürlich die Sinnesorgane und unser Nervensystem auch erstmal mit klarkommen.
Ja.
Aber ich komme wieder zurück. Hast du ein, zwei Tipps für eine Frau, die dann da sitzt und sagt, aber ich will es doch alleine schaffen und merke aber, eigentlich kann ich es nicht?
Also wie gesagt, dieses Thema Hilfe annehmen aus der Familie, aus dem Freundeskreis ist wichtig. Und wenn sie es nicht schafft, dann ist die Frage, was schafft sie nicht? Also schafft sie den großen Sprung nicht, den sie vorhat, zu schaffen? Dann kann man das in ganz kleine Unterteile aufteilen und jeden Tag einen Millimeter gehen. Man muss ja nicht den großen Kilometer in einem Tag schaffen, sondern dass man sich wirklich in ganz, ganz kleine Portionen aufteilt. Das ist das, was ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe, dass der Weg das Ziel ist. Also dass ich nicht, so wie es bisher war, innerhalb von 24 Stunden alles fertig haben muss, sondern dass das wirklich auch Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern dass man in ganz, ganz kleinen Schritten einfach in die richtige Richtung läuft und dann kommt der Rest eigentlich automatisch dazu und nicht dieses mit Gewalt, ich muss das jetzt heute schaffen und morgen muss das alles fertig sein. Das ist kontraproduktiv und ich glaube auch, dass man damit keiner Frau und auch keinem Mann einen guten Ratschlag gibt, dass man sagt, mit Gewalt durchbeißen und das geht schon, sondern dass wirklich dieses Runterfahren von den eigenen Zielen und von den eigenen Ansprüchen hin zu portionierten Dosen, die man wirklich auch schaffen kann und realistisch schaffen kann, dass die wichtig sind und dass die auch die Zufriedenheit am Ende des Tages bringen, wenn man kleine Schritte geschafft hat, statt der Frustration, dass der große Schritt nicht gelungen ist.
Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich Frauen immer sehr gerne mitbekomme in solchen Situationen, ist, wenn sie Mutter ist. Nämlich zu sagen, welches Vorbild bist du für deine Kinder, wenn du so hantierst, wie du es gerade tust? Weil Kinder sehen dich in jedem Moment als Vorbild. Selbst wenn du draußen stehst und eigentlich denkst, du hast jetzt gerade deine Ruhe. Kinder nehmen das wahr und nehmen dich, egal wie du bist, immer als das Vorbild. Und da darf ich mir wirklich die Frage stellen, auch als Vater übrigens, will ich solch ein Vorbild sein oder will ich das beste Vorbild für meine Kinder sein, was ich überhaupt sein könnte? Fight and Flight, diesen Modus kennen wir, glaube ich, alle. Ist ein Teil deines Lebens gewesen. Und nachdem du mir deine Situation von MECFS erzählt hast, kamen wir irgendwann zum Schluss auf noch viele andere Situationen in deinem Leben, wo ich dachte, wow, wie kann ein Mensch so viel außergewöhnliche Situationen, so nenne ich sie mal ganz liebevoll, überhaupt ertragen? Es ging ja bei dir damals schon los, du warst ein Frühchen, bist 4 Wochen zu früh gekommen. Bist dann in den Brutkasten gekommen. Du warst auch noch ein eineiiger Zwilling, wurdest also nicht nur von deiner Mutter, sondern auch von deiner Zwillingsschwester weggenommen. Hol uns mal in dieses Fight and Flight rein, was mit dem du ja fast ins Leben geboren wurdest.
Genau, also die erste Situation war sicherlich die Geburt und die ersten 3 Monate nach der Geburt, getrennt von meiner Zwillingsschwester und getrennt von meiner Mutter, weil dann mein Bruder auch noch krank geworden ist, weil wir krank geworden sind und in der Klinik bleiben mussten. Und damals gab es dieses Kängurujing-Prinzip noch nicht, sondern da wurde also strikt die Mutter von den Kindern eigentlich weggehalten, wenn es da um eventuelle Krankheitsthematiken oder auch Bakterien oder in dem Fall waren es auch Viruserkrankungen gewesen sind, sodass wir da komplett auf uns alleine gestellt waren, schon frühkindlich. Später hatte ich noch die Situationen, dass ich erst einen schweren Autounfall überlebt hat, hat es mich viermal mit dem Auto überschlagen. Danach hatte ich in meiner frühen 30er-Jahre-Zeit ein Karzinoma in situ. Das war von Cervixkarzinom, also Papillomaviren und Gebärmutterhalskrebs Vorstadium. Dann habe ich den Tsunami in Khao Lak miterlebt oder miterleben können, dürfen, müssen. Das war sehr traumatisch für mich damals. Wir haben überlebt, aber es war wirklich sehr, sehr schlimm, was wir dort gesehen haben an Bildern, die wir mit ansehen mussten und auch die Gefühle und auch die ganze Situation und Stimmung, die es da über Tage hinweg auszuhalten ging, war wirklich traumatisch für mich. Und das Ganze hat sich dann gegipfelt eigentlich in der Explosion des Vulkans, wie ich ihn beschreiben kann, mit der Krankheit ME/CFS, die nach Corona dann in einer Gehirnentzündung oder Gehirn-Hautentzündung, Kombination Gehirn- und Gehirnhautentzündung gemündet hat, wo ich dann auch nochmal in der Klinik lag und es nicht klar war, wie es weitergeht. Viele überleben das Ganze nicht. Das hat dieses Fight and Flight, was du angesprochen hast, bei mir natürlich ein Leben lang getriggert und ist jetzt durch diese Krankheit nochmal extrem ausgeprägt für mich in der Psyche gewesen, dass dieses Rennen und Laufen und Kämpfen und Weglaufen ist gleich Überleben, ist gleich Sicherheit im Leben. Das im Konträren zu dem, was ich eigentlich in der Krankheit tun muss, nämlich die Füße stillhalten, atmen, nicht laufen, nicht schnell sein, sondern komplett runter vom Gas gehen. Das ist das Paradoxe, was ich in den letzten 2 Jahren auch nochmal für mich ganz bewusst durchleben musste. Ja.
Würdest du für dich sagen, wenn du jetzt mal dein Leben so Revue passieren lässt, du hast ja dich sehr, sehr viel um dein eigenes Leben gekümmert, um das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, worum es wirklich geht, wer du wirklich bist, würdest du sagen, dass das dein Lebenslearning ist, wo du jetzt gerade stehst?
Absolut. Absolut. Also ich denke, wäre ich jetzt nicht in dem Krankheitsbild, in dem ich jetzt gerade stecke, weiß ich nicht, ob mir was noch Schlimmeres passiert wäre, weil irgendwie ist mein Leben so vorbestimmt gewesen, dass ich immer nur gerannt bin und immer nur gerannt bin. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ähnlich wie du in einem Burnout irgendwann gelandet. Ich wäre vielleicht in einem Herzinfarkt gelandet. Und für mich ist es so eine Art Notbremse, die mein Körper gezogen hat für mich. Was aber unterm Strich, das klingt jetzt blöd, ist aber für mich so, eher positiv ist, weil ich einfach in diese Entschleunigung reinkomme, die ich wahrscheinlich freiwillig so nie erlebt hätte. Und ich glaube, dass jetzt durch diese Erkrankung und durch dieses Learning, was ich habe, auch dieses bewusste Hinschauen, was ist eigentlich mit meinem ganzen Leben passiert und wie auch dieser Fight-and-Flight-Modus in den letzten Monaten und Jahren sich durchgezogen hat, das Ganze jetzt auszubremsen und in die Regulierung zu bekommen und in eine normale Geschwindigkeit zu bekommen. Dafür bin ich eigentlich rückwärts ein Stück weit auch dankbar.
Das glaube ich gern. Und
Ja.
trotzdem ziehe ich meinen Hut davor, auch wenn ich ja nun 25 Jahre immer wieder mit solchen Situationen auch konfrontiert
Ja.
gewesen bin, ziehe ich trotzdem jedes Mal meinen Hut davor, dass Menschen nach solchen Situationen nach wie vor sagen können, es war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Vielleicht damit abschließend die Frage, wie hast du es geschafft in deinem Leben nach so vielen außergewöhnlichen Situationen immer wieder deine positive Lebenseinstellung zu bewahren.
Die ist einfach da. Also ich habe sie, glaube ich, die ist in mir drin. Ich habe immer schon versucht, der Spruch von der Freundin heißt, aus Mist ein Niesplätzchen backen. Das ist letztendlich, dass man wirklich, oder nichts ist so schlimm, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ich habe immer versucht, aus Dingen, die auch negativ sind, was Positives rauszuziehen und nach vorne zu gucken. Also ein Rückwärts gibt's bei mir eigentlich nicht. Natürlich muss man immer mal wieder nach hinten gucken, um Dinge zu verstehen. Aber der Blick war bei mir immer nach vorne gerichtet. Und es ist ja trotzdem in meinem Leben immer irgendwo auch in die richtige Richtung weitergelaufen. Es hat einen Change gegeben oder es hat Korrekturwendungen gegeben. Aber letztendlich ging es immer in eine positive Richtung weiter, die mich auch weiterhin an das Positive glauben ließen und auch glauben lassen. Und deshalb bin ich auch jetzt in der Situation, auch wenn ich nur noch auf 20% von meinem Energielevel bin und das alles sehr beschränkt ist, bin ich dennoch sehr positiv gestimmt, dass alles, was jetzt kommt, gut ist, so wie es sein wird. Und ich vielleicht auch mit dieser Geschichte, die mir widerfahren ist, in der Aufklärung für ME/CFS und auch anderen Menschen durch das, was ich jetzt tue, eben auch helfen kann. Und das stimmt mich absolut positiv und motiviert mich auch weiterzumachen.
Wow. Ich danke dir, Katrin, für diesen doch sehr intensiven Deep Dive in dein Leben und auch eben in die Situation über ME/CFS. Deine Biografie, du hast ja ein Sachbuch geschrieben über diese Krankheit, aber eben auch deine Biografie und hast mir erzählt, dass deine Biografie eben nicht nur eine Biografie, sondern auch ein Learning-Buch ist, oder? Magst du da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich kann dieses Buch eigentlich nur jedem empfehlen, wer sich mit dem beschäftigen will, wie du das gerade alles so erklärt hast. Also gar nicht die Krankheit, sondern wie du mit all dem auch umgehst, was du daraus gemacht hast und so weiter und so fort.
Ja, also der Roman ist natürlich eine Autobiografie, beschäftigt sich mit meinem Leben, aber eben auch mit Themen, die unabhängig von ME/CFS-Leute betreffen. Es sind Menschen, die an einem Wendepunkt im Leben stehen, Menschen, die in einer Depression hängen und versuchen, da wieder rauszukommen. Menschen, die einfach Dinge in Frage stellen, die sich in Frage stellen und über sich lernen wollen. Und dieses Buch gibt ganz viele Inspirationen mit, sich mit sich selber zu beschäftigen, selber hinzugucken, was betrifft mich, was ist im Außen, was ist im Innen, was kann ich für mich selber mitnehmen und auch dieser Punkt eben nicht aufgeben. Ich möchte Mut machen, es geht weiter, egal in welche Richtung. Guck hin, was schlummert in dir und in welche Richtung kannst du dein Leben in kleinen Millimeterschritten schubsen, damit es positiv weiterlaufen kann. Und ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, jetzt auch vielleicht gerade so um die 50 rum, die in derselben Situation hängen, ohne so schwer krank zu sein. Natürlich gibt es auch die, die eine Krebsdiagnostik haben oder die MS haben oder die ähnlich betroffen sind, die ich sicherlich mit dem Buch auch abholen kann. Aber letztendlich ist es ein Buch, eine Inspiration für jeden, der in seinem Leben nach hinten und gleichzeitig auch nach vorne gucken möchte. Ja.
Eine Inspiration fürs Leben quasi.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Geht natürlich alles in die Shownotes hinein. Ich empfehle es dir einfach selbst, obwohl ich noch es nicht gelesen habe, so wie du es erzählst, so wie deine Geschichte ist, liebe Katrin, ich empfehle es dir, liebe Zuhörerin, hol dir das Buch, nimm dir die Zeit dafür. Es wird ein riesen Mehrwert sein. Danke, dass du heute hier gewesen bist, liebe Katrin. Danke, dass du uns hier reingeholt hast in dein Leben. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du dir die Zeit heute einmal wieder genommen hast. Ich bin mir sicher, dass du eine Menge für dich mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib ihr einen Daumen hoch, empfehle den Podcast weiter, empfehle vor allen Dingen diese Folge weiter. Ich finde, das war extrem wertvoll heute. Von daher, danke, liebe Zuhörerin, danke, liebe Katrin. Ich wünsche euch allen ein ganz wundervolles Wochenende, ein nachdenkliches Wochenende über das, was das Leben wirklich, wirklich ausmacht. In diesem Sinne, alles Liebe und auf bald.
Danke dir, lieber Sironus.